Wie legt man als blutiger Anfänger Geld richtig an? Darum geht es heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 18. März 2024. In diesem Video erkläre ich Schritt für Schritt, wie man sein Geld selbst richtig anlegt. Dabei werde ich 10 Fragen nennen, die ihr der Reihe nach beantworten könnt, wenn ihr euer Geld in Eigenregie anlegen wollt. Wir sprechen jetzt heute über die richtige Aufteilung des Vermögens, über die richtigen Finanzprodukte, die man wählen sollte, über den Broker, also die Bank, bei der man sein Depot hat, über das richtige Anlageverhalten. Und ich werde auch ein paar alternative Wege nennen, wem das alles zu kompliziert ist und sagen, wo man sich da Hilfe holen kann. Außerdem werde ich auch ein paar Quellenhinweise nennen, wo man sich weiter informieren kann. Also gehen wir die 10 Fragen mal kurz hintereinander durch. Also die erste Frage, die man vor der Geldanlage klären sollte, ist, ob man gegen existenzbedrohende Risiken versichert ist. Also die Versicherungen, die man da auf jeden Fall benötigt, sind die Privathaftpflichtversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn man die nicht hat, sollte man sich erstmal darum kümmern und schauen, dass man beide Versicherungen hat, weil wenn man die nicht hat und dann ein entsprechendes Risiko eintritt, dann kann das sehr rasch existenzbedrohend werden und in die Privatinsolvenz führen. Die zweite Frage ist dann, ob ein Notgroschen vorhanden ist. Also man sollte auf einem Bankkonto immer eine gewisse Rücklage für Notfälle halten. Oft wird da geraten, dass man 3 Netto-Monatseinkommen zurückhält oder 3 Monatsausgaben. Ich glaube, dass das tatsächlich ein gutes Minimum ist. Allerdings sollte man da für sich selbst eben klären, mit wie viel Geld man da sich wohlfühlt für Notfälle. Dieser Notgroschen, der zählt dann nicht in das Vermögen rein, das wir später anlegen, sondern der ist ja getrennt zu betrachten und auch getrennt aufzubewahren. Also den sollte man dann nicht in seinem Wertpapierdepot aufbewahren, sondern getrennt auf einem Bankkonto und den dann auch nicht anrühren. Die dritte Frage, die man sich dann beantworten sollte, ist, ob Schulden vorhanden sind. Falls Schulden vorhanden sind, dann sollte man diese zuerst abbezahlen. Warum? Der Schuldzins ist normalerweise immer höher als der Zins, den ich bei einer sehr risikoarmen Geldanlage erhalte, also zum Beispiel bei einer Anleihe des deutschen Staates. Daher ist die risikoärmste Anlage immer die Tilgung von Schulden und dann erst in andere Geldanlagen zu investieren. Durch das Abbezahlen der Schulden bekomme ich eine Art sichere Mehrrendite, nämlich den Unterschied zwischen dem Zins der sicheren Geldanlage, also dem Kontozins oder dem Zins von deutschen Staatsanleihen, und dem Zins, den ich für die Schulden bezahlen muss. Auch wenn ich einen Immobilienkredit habe, sollte ich immer zuerst Sondertilgungen machen und so viel wie möglich abbezahlen bzw. so viel wie möglich Eigenkapital in die Finanzierung einbringen und dann nicht noch in Aktien investieren oder in andere riskantere Geldanlagen. Die vierte Frage ist dann, ob Grundlagenwissen im Bereich Finanzen vorhanden ist. Also bei dem Thema Finanzen kommt man um Eigenrecherche aus meiner Sicht nicht herum, da dieses Thema zu wichtig ist, um es einfach liegen zu lassen. Wenn man hier Fehler begeht, dann hat es gravierende Vermögensauswirkungen bis hin zu Altersarmut oder zumindest einem deutlich geringeren Lebensstandard im Alter. Es ist ja auch so, dass man zum Beispiel beim Autokauf sehr viel Recherche betreibt und ein Auto einfach nicht mal so kauft, auf Basis der ersten Empfehlung, die einem ein Autohändler gibt, sondern normalerweise wird man da sich auch einlesen und verschiedene Angebote einholen und so weiter. Ich würde daher empfehlen, erstmal sich zwei Bücher anzugucken, und zwar zum einen das Buch der Stiftung Warentest, Anlegen mit ETF, Geld bequem investieren mit ETF und Indexfonds, Handbuch für Einsteiger und Fortgeschrittene. Das ist 2018 erschienen, das würde ich zuerst einmal lesen. Und dann würde ich auch lesen das Buch des Finanzprofessors Hartmut Walz der Hochschule Ludwigshafen mit dem Titel Ihre Finanzen fest im Griff, Vermögen aufbauen statt Geld verschenken. Das ist im Jahr 2019 erschienen und da gibt es jetzt im Jahr 2023 auch eine Neuauflage. Zusätzlich zu diesen beiden Büchern, die man auch in Auszügen lesen kann, da die sehr übersichtlich gegliedert sind, zusätzlich dazu sollte man auch nochmal im Internet auf der Seite der Verbraucherzentrale recherchieren. Das heißt, sich möglichst viele Artikel zum Thema Geldanlage dort durchlesen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man eventuell auch noch das Buch von Gerd Kommer lesen mit dem Titel Der leichte Einstieg in die Welt der ETFs, unkompliziert vorsorgen, ein Starterbuch für Finanzanfänger. Das ist im Jahr 2022 erschienen. Für diese Recherche sollte man sich dann durchaus einige Monate Zeit nehmen und auch dann nicht sofort investieren. Man kann dann auch noch weitere Bücher lesen und sich zum Beispiel die Literaturverzeichnisse der Bücher angucken, die ich empfohlen habe. Die nächste Frage ist dann, Frage 5, ob man die eigene Situation beurteilt hat. Also wenn bei einem selbst größere, absehbare Veränderungen anstehen, zum Beispiel der Eigenheimkauf in den nächsten 5 Jahren oder eine Familiengründung, dann sollte man nicht in die Aktienmärkte investieren, denn man sollte nur Mittel investieren, die man in den nächsten 10 Jahren nicht braucht oder sogar besser in den nächsten 15 Jahren nicht. Die nächste Frage ist dann, die Frage nach der Asset Allocation, also die Asset Allocation meint, wie viel Prozent meines Vermögens investiere ich in Aktien, wie viel Prozent in Anleihen, wie viel Prozent in eine Wohnimmobilie, wie viel Prozent in Gold und so weiter. Es gilt generell, Aktien sind langfristig die rentabelste Anlageklasse. Die werfen weit höhere Renditen ab als Immobilien, Gold, Rohstoffe oder Anleihen. Außerdem sind Aktien sehr liquide. Man kann sie jederzeit börsentäglich mit wenigen Klicks übers Internet verkaufen. Und man hat auch sehr geringe Nebenkosten bei der Aktienanlage. Die liegen normalerweise unter 0,1% an Handelsnebenkosten, die man an der Börse hat, der angelegten Summe. Und dazu kommen dann noch Depotführungsgebühren beim Broker, die in der Regel auch sehr gering sind. Daher sollte man schon eine ordentliche Aktienquote haben, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat. Und den haben in der Regel die allermeisten Menschen. Selbst ein 70-Jähriger lebt in Deutschland im Schnitt noch 15 Jahre lang, laut der Sterbetafel des Statistischen Bundesamts. Frauen 16 Jahre und Männer 14 Jahre. Und 10% der deutschen Männer werden sogar 93 Jahre alt oder älter. Und 10% der Frauen sogar 96 Jahre oder älter. Das heißt, selbst Ältere haben noch immer einen ausreichenden Anlagehorizont, um in Aktien zu investieren. Ein guter Anfang, um die Aktienquote im Gesamtvermögen zu ermitteln, ist die Faustregel 110 minus Lebensalter bzw. 100 minus Lebensalter. Das heißt, jemand, der zum Beispiel 60 Jahre alt ist, der kann immer noch 40% seines Gesamtvermögens in Aktien investieren. Der Finanzökonom Raimund Maurer hat sich zur Aktienquote auch einmal an einer E-Mail an mich geäußert. Raimund Maurer ist Professor für Portfoliomanagement an der Frankfurter Goethe-Universität. Und er schrieb an mich per E-Mail am 3. Mai 2023 in einer Antwort auf eine Presseanfrage von mir an ihn.
Zu Beginn des Vermögensaufbaus darf man durchaus 100% in Aktienfonds investieren. Mit zunehmendem Alter, etwa ab Alter 50, empfiehlt es sich, den Aktienanteil Stück für Stück zu reduzieren, etwa jedes Jahr um 2,5 Prozentpunkte. Wem dies zu zeitaufwendig ist, kann auch nach der 60-40-Regel investieren. Das heißt 60% in Aktien und 40% in Zinsanlagen, unabhängig vom Alter.
Man sollte sich hier aber nicht nur an starren Regeln wie der 60-40-Regel oder der Regel 100 minus Lebensalter orientieren, sondern man sollte auch noch weitere Faktoren berücksichtigen bei der Wahl der Aktienquote und der Aufteilung des Vermögens über verschiedene Anlageklassen. Etwa sollte man die Lebensphase, wie gesagt, berücksichtigen. Ältere sollten vermutlich eher ein wenig runter mit der Aktienquote. Dann die Risikotoleranz, das heißt jemand, der mit Verlusten an der Börse weniger gut klarkommt, der sollte auch eher runter mit der Aktienquote. Dann die Einkommenssituation, jemand, der über ein hohes Einkommen verfügt, der kann auch eher mehr Risiko an der Börse eingehen, das heißt mehr Vermögen in Aktien investieren und weniger Vermögen zum Beispiel dann in Zinsanlagen, also Tagesgeldkonto zum Beispiel. Oder auch jemand, der ein sehr sicheres Einkommen hat, kann mehr in Aktien investieren. Etwa ein Beamter, der könnte eine höhere Aktienquote fahren. Außerdem sollte man auch die Vermögensstruktur berücksichtigen. Eine Wohnimmobilie, ein Eigenheim, ist durchaus auch eine riskante Geldanlage. Auch die Preise von Wohnimmobilien können deutlich schwanken. Wer also schon einen großen Teil seines Vermögens in einem Eigenheim stecken hat, sollte tendenziell auch eher weniger dann in Aktien investieren. Das Eigenheim sollte man dann in die Aktienquote einberechnen. Also die Wohnimmobilie gilt als genauso riskant konzeptionell wie Aktien. Und man sollte dann entsprechend mehr Geld auf einem Konto parken, unter sonst gleichen Bedingungen. Um diese Aktienquote zu ermitteln, gibt es auch ein Tool der Seite Extra ETF, das man nutzen kann. Das berücksichtigt die eigene Risikobereitschaft und das Lebensalter und andere Faktoren wie das Einkommen und gibt einem dann eine Aktienquote aus. Und an der kann man sich dann orientieren, um eben die Aktienquote zu bestimmen. Man kann die vielleicht dann auch noch mal 10 Prozentpunkte geringer ansetzen, wenn man wirklich sicher gehen will. Aber ich glaube, dieses Tool ist nicht schlecht, um da eine erste Orientierung zu erhalten. Link zu diesem Tool habe ich in der Beschreibung angefügt. Generell ist wichtig festzuhalten, dass man überhaupt erstmal in Aktien investieren sollte, da Aktien um das Sechsfache oder noch mehr besser rentieren als zum Beispiel Bankeinlagen. Das heißt, wer in Aktien investiert, der fährt auf jeden Fall besser als jemand, der nicht in Aktien investiert. Und entscheidend ist es daher, erstmal überhaupt mal eine Aktienanlage zu tätigen. Und diese Vermögensaufteilung kann man dann später noch immer anpassen und zum Beispiel die Aktienquote dann noch immer hochfahren, wenn sie etwas gering ist. Die nächste Frage, die man dann beantworten sollte, wenn man eben die Aktienquote ermittelt hat, ist, in welche Finanzprodukte man investiert. Da sind aus meiner Sicht die beste Alternative global gestreute, günstige ETFs mit Aktien. ETFs sind Fonds, die in der Regel nur einen Index nachbilden, wie zum Beispiel den DAX. Das heißt, der Fonds kauft einfach nur die Wertpapiere, die in dem Index, wie zum Beispiel dem DAX, enthalten sind und orientiert sich dann auch an der Gewichtung, die die Wertpapiere im Index haben. Also wenn zum Beispiel ein Wertpapier mit 5% im Index gewichtet ist, dann ist dieses Wertpapier im ETF in der Regel auch mit etwa 5% gewichtet. Der Vorteil der ETFs ist, dass die sehr günstig sind bei Fonds, die von einem Fondsmanager aktiv gemanagt werden, das heißt, wo der Fondsmanager die Anlageentscheidungen trifft und nicht einen Index nachgebildet wird. Bei solchen aktiven Fonds betragen die laufenden Gebühren ungefähr 1,5% der angelegten Summe pro Jahr. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro in so einen Fonds investiere, dann gehen 15 Euro davon pro Jahr an das Fondsmanagement. Bei einem ETF liegen die Kosten nur bei ungefähr 0,2%, je nach ETF. Das heißt, bei einem ETF würden nur 2 Euro an den Fondsanbieter gehen. Das heißt, ETFs sind deutlich günstiger. Und dazu kommt dann auch noch, dass bei aktiven Fonds häufig ein Ausgabeaufschlag fällig wird. Der liegt häufig so bei 5%, kann aber auch geringer oder höher sein. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro in so einen aktiven Fonds investiere, dann gehen erstmal 50 Euro direkt zu Beginn einmalig weg. Diese 50 Euro, dieser Ausgabeaufschlag, die fließen in den Vertrieb, das heißt, die gehen nicht in den Fonds, sondern die gehen an die Bank oder an den Vermittler, der den aktiven Fonds empfiehlt. Und daher haben eben Banken und Vermittler auch einen Anreiz, solche ETFs nicht zu empfehlen, sondern teure aktive Fonds, die eigentlich nachteilig für Anleger sind, da die Kosten höher sind. Ein weiterer Vorteil neben vielen anderen der ETFs ist, dass die auch sehr breit streuen. Die enthalten in der Regel 1000 Aktien oder noch mehr Aktien, sogar mehrere tausend, während ein normaler Fonds, der aktiv gemanagt wird, in der Regel nur mehrere hundert Aktien vielleicht enthält oder sogar weniger als 100 Aktien. Außerdem schneiden diese ETFs langfristig auch meistens besser als aktive Fonds ab. Also auf lange Sicht schaffen es 80-90% der aktiven Fonds nicht besser abzuschneiden als ein ETF. Also wenn man wirklich über einen Zeitraum von 10 Jahren oder noch länger solche aktiven Fonds mit ETFs vergleicht, dann sind 80-90% der ETFs besser und nur 10-20% der aktiven Fonds können ETFs schlagen. Und selbst diese wenigen aktiven Fonds, die die ETFs schlagen, die fallen dann in der Regel auch wieder hinter die ETFs zurück, wenn man dann über noch längere Zeiträume guckt. Die Verbraucherzentrale, die Stiftung Warentest und auch unabhängige Experten wie zum Beispiel der Finanzprofessor Hartmut Walz der Hochschule Ludwigshafen, dessen Buch ich bereits zuvor genannt habe, die empfehlen alle übereinstimmend ETFs und raten von aktiven Fonds eher ab. Etwa erklärt die Verbraucherzentrale auf ihrer Website:
Das raten die Verbraucherzentralen. ETFs sind, sofern sie einen breit diversifizierten Index nachbilden, gegenüber aktiv gemanagten Fonds klar die bessere Alternative.
In welche ETFs soll man nun investieren? Also wer es ganz einfach haben will, der investiert einfach nur in einen ETF, der wirklich die gesamte Weltwirtschaft abbildet und wirklich Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit kauft. Solche ETFs laufen zum Beispiel auf die Indizes FTSE All World, MSCI All Countries World oder abgekürzt MSCI ACWI und MSCI ACWI IMI, abgekürzt MSCI ACWI IMI. Diese drei Indizes bilden zwischen 85% und 99% der Aktienmärkte in 49 Industrie- und Schwellenländern ab. Darunter sind zum Beispiel die USA, die europäischen Länder, Australien, Japan, China, Indien, Brasilien, also Industrie, aber auch Schwellenländer zu etwa 10%. Auf was sollte ich bei der Wahl eines ETFs achten? Also am besten ist es, einen ETF auszuwählen, der physisch repliziert, das heißt, der tatsächlich die Wertpapiere kauft, die im Index enthalten sind, und keine Swap-Geschäfte einsetzt. Swap-ETFs werden zwar von der Verbraucherzentrale oder Stiftung Warentest auch empfohlen, also da wird jetzt nicht pauschal davon abgeraten, aber physische ETFs gelten generell doch als sicherer. Daher würde ich eher zu einem physischen ETF raten. Der nächste Punkt ist, man sollte einen thesaurierenden ETF auswählen. Also neben thesaurierenden ETFs gibt es auch ausschüttende ETFs. Die thesaurierenden ETFs sind aber in der Regel steuerlich vorteilhafter. Thesaurierend bedeutet, dass die Dividenden der Aktien, also die Gewinnausschüttungen, nicht vom ETF jedes Jahr oder in einem bestimmten Intervall an die Anleger ausgeschüttet werden, sondern dass die im Fonds verbleiben und dann weiter investiert werden. Außerdem sollte man drauf schauen, dass die Kosten unter 0,3% pro Jahr liegen. Da sollte man auf die laufenden Kosten oder die sogenannte TER schauen, die Total Expense Ratio. Außerdem sollte man schauen, dass das Fondsvermögen des ETFs mindestens 100 Millionen Euro beträgt. Wenn das Fondsvermögen kleiner ist, dann gilt es als wahrscheinlicher, dass ein ETF geschlossen wird von der Fondsgesellschaft. Das heißt, der ETF wird aufgelöst und die Gelder, die man dann im ETF hat, werden dann an einen ausbezahlt. Der Grund ist, dass die Anbieter der ETF ja über die Kostengebühr an dem ETF verdienen. Und die Einnahmen an Gebühren sind umso höher, je mehr Gelder in dem ETF stecken. Und wenn eben die Kostenquote unter 100 Millionen Euro liegt, dann ist dieses Schließungsrisiko eben höher, weil der ETF-Anbieter dann weniger Einnahmen mit dem ETF erzielt. Wenn so ein ETF geschlossen wird, dann erhält man zwar das Geld zurück, aber der Nachteil ist dann, dass man es wieder neu anlegen muss. Das heißt, man muss sich darum kümmern. Und ein weiterer Nachteil ist auch, dass dann Kapitalertragssteuern fällig werden und das ist dann auch eher nachteilig. Der Anbieter des ETFs, also zum Beispiel iShares oder Vanguard oder das Alter des Fonds, die Währung des Fonds, also Euro oder US-Dollar, die Fondsperformance in den vergangenen Jahren oder das Land, in dem der Fonds seinen Sitz hat, das alles spielt in der Regel keine Rolle und ist weniger wichtig. ETFs kann man leicht über die Internetseite Just ETF suchen. Wenn man sich für die ETFs entschieden hat, dann ist die nächste Frage, die man beantworten sollte, bei welcher Bank oder bei welchem Broker man sein Depot eröffnet. Ich würde hier zu einer Direktbank wie der ING oder der DKB raten, beziehungsweise zu einem NEO-Broker. Ein NEO-Broker ist ein Online-Depotverwalter, der sehr günstige Konditionen anbietet, bei dem Sparpläne sogar meistens komplett kostenlos sind. Die bekanntesten Anbieter sind hier Scalable Capital oder Trade Republic. Bei einer Direktbank oder auch bei einem Neobroker ist der Vorteil eben, dass die Gebühren zum einen relativ günstig sind und ich zahle auch keine Depotführungsgebühren. Ich zahle in der Regel dann nur Gebühren für einen Sparplan oder für eine Order, die ich aufgebe. Und ja, ich zahle keine Gebühren dafür, dass ich das Depot bei der Bank oder dem Neobroker habe. Ein Sparplan bedeutet, dass man dem Broker einen Auftrag erteilt, regelmäßig eine feste Summe X in ein Wertpapier oder in einen ETF zu investieren. Also zum Beispiel kann man den Broker anweisen, jeden Monat 100 Euro in einen bestimmten ETF zu investieren. Das Geld muss man dann auf ein Referenzkonto überweisen, also auf ein angegliedertes Tagesgeldkonto bei dem Wertpapierdepot. Und das Geld wird dann eben von dem Broker von diesem angegliederten Tagesgeldkonto in den ETF automatisch investiert. Man kann diesen Sparplan einmal abschließen und der Broker macht es dann regelmäßig, entweder jeden Monat oder einmal im Quartal oder einmal pro halbes Jahr. Da kann man dann auch verschiedene Intervalle in der Regel einstellen und auch verschiedene Summen. Man kann dann auch einfach einen Dauerauftrag vom eigenen Girokonto auf dieses Depotkonto einrichten, auf dieses angegliederte Tagesgeldkonto und muss sich dann auch um nichts mehr kümmern, weil der gesamte Investitionsprozess dann vollautomatisch abläuft. Wie man ein Depot eröffnet, erfährt man dann auf der Seite des Depotanbieters. Das ist in der Regel sehr einfach zu machen. Um dann den Sparplan abzuschließen, muss man die ISIN, das ist die Wertpapierkennnummer des ETFs, die findet man unter anderem auf Just ETF und auch auf der Seite des ETF-Anbieters. Die muss man in das Suchfeld im Online-Depot eingeben und dann kann man relativ einfach einen Sparplan abschließen. Die vorletzte Frage, Frage 9, die man dann als Anleger klären sollte, ist, ob man eine Rebalancing-Strategie festgelegt hat. Also Rebalancing bedeutet, dass ich die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und der einzelnen ETFs wieder auf die ursprüngliche Aufteilung zurückstelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein 60-40 Portfolio habe, das heißt, ich habe 60% in Aktien und 40% in Anleihen, dann wird es im Zeitablauf passieren, dass sich eine Anlageklasse besser entwickelt als die andere. Also zum Beispiel werden die Aktien stärker steigen als die Anleihen. Und es kann dann sein, dass die irgendwann zum Beispiel 70% ausmachen im Portfolio und nicht mehr 60%. Das Problem ist allerdings, dass in der Regel Aktien stärker im Kurs schwanken als Anleihen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Wirtschaftseinbruch kommt oder ein Finanzcrash, dann würde so ein 70-30 Portfolio stärker einbrechen als ein 60-40 Portfolio. Das heißt, das Risiko, das man dann womöglich eingegangen ist, ist zu hoch, da dann die Verluste womöglich zu hoch sind und man dann auch nicht mehr gut schlafen kann. Und deshalb sollte man dann das Portfolio wieder auf die ursprüngliche Gewichtung zurückstellen, um auch dann eben die gleiche Risiko- und Ertragserwartung im Portfolio zu haben, die gleiche Kursschwankungserwartung. Und das sollte man am besten als Anfänger einmal pro Jahr machen. Das heißt, man macht es einmal in einem festen Zeitraum, in dem man sich eben hinsetzt und dann das Portfolio wieder auf die ursprüngliche Gewichtung umstellt. Das kann man machen, indem man eben in einen ETF, der eine zu geringe Gewichtung hat, mal mehr einzahlt, sodass der wieder 40% des gesamten Portfolios ausmacht. Oder das kann man auch machen, indem man Anteile an dem ETF verkauft, der besonders gut gelaufen ist. Also zum Beispiel, wenn der ETF mit Aktien jetzt 70% des Vermögens ausmacht, dann könnte man da eben einen Teil davon verkaufen, sodass er nur noch 60% des Vermögens ausmacht. Und die 10% dann eben auf das Tagesgeldkonto packen, wenn man jetzt die 40% in Tagesgeld anlegt. Die letzte Frage, die man dann klären sollte, ist, ist das richtige Anlage-Mindset vorhanden, also die richtige Einstellung zum Geldanlegen? Also wichtig beim Geldanlegen ist, dass man eben nicht zu viel macht, sondern eigentlich meistens eher wenig macht. Also es empfiehlt sich da ein sogenannter Buy-and-Hold-Ansatz. Das heißt, man kauft Anteile an dem ETF und hält den ETF dann auch durchgehend weiterhin und verkauft diese Anteile dann bloß, wenn man im Alter dann in Rente geht, um eben im Alter dann davon zu leben. Das heißt, Buy and Hold heißt, dass man Anteile an einem ETF kauft und dann hält und nicht mehr verkauft, unabhängig von der aktuellen Marktlage, also unabhängig davon, ob die Kurse des ETFs gerade zurückgehen aufgrund eines Finanzcrashs oder nicht. Oder unabhängig auch davon, ob zum Beispiel die Märkte gerade sehr hoch stehen oder nicht. Man investiert einfach regelmäßig immer die gleiche Summe in den ETF rein. Das macht man auch, wenn die Kurse einbrechen und man verkauft dann auch nichts. Und man investiert dann auch nur das Geld, das man in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht benötigt. Und von dieser Strategie weicht man dann auch nicht ab, da sich eben in Studien auch zeigt, dass dieses Abweichen, also dieses Spekulieren auf zukünftige Kursentwicklungen, dass eben nicht funktioniert, das nennt man auch Market Timing. Das geht meistens eher schief und das sollte man dann auch nicht machen. Langfristig ist es bei so einem Buy-and-Hold-Ansatz dann wahrscheinlich, dass man auch eine positive Rendite einfährt. Es kann zwar auch durchaus mal passieren, dass man 10 Jahre lang mit Aktien im Minus liegt, aber wenn man eben einen sehr langfristigen Horizont verfolgt, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man dann da im Plus liegt und dass man dann auch eine höhere Rendite erzielt als zum Beispiel mit einem Tagesgeldkonto. Näheres zu den Risiken von Aktien habe ich auch in Folge 6 dieses Podcasts erklärt. Da habe ich zum Beispiel auch erklärt, wie lange das historisch gesehen schon der Fall war, dass Aktien nominal, also vor Inflation und auch nach Inflation im Minus gelegen sind, anhand sehr langfristiger Daten seit 1900. Wichtig ist hier vor allem Geduld, ein langfristiger Anlagehorizont und eine breite Streuung. Das heißt, dass man jetzt nicht nur in deutsche Aktien investiert, sondern eben weltweit in Aktien, über die zuvor genannten ETFs zum Beispiel. Wem das Ganze nun zu kompliziert ist, der kann auch einen anderen Weg gehen. Der hat 3 andere Optionen aus meiner Sicht. Also grundsätzlich ist zu sagen, ich finde, man kommt da über eine gewisse Eigenrecherche nicht herum. Also ich finde, man sollte zumindest die zuvor erwähnten Bücher von Hartmut Walz und der Stiftung Warentest lesen. Und man sollte sich auch mal gründlich die Seite der Verbraucherzentrale durchlesen, die Internetseite. Das ist wirklich die absolute Grundlage, die jeder, glaube ich, machen sollte bei so einem wichtigen Thema wie der Geldanlage und der Altersvorsorge. Und wer dann aber sagt, das ist mir alles zu schwierig, der kann sich zum einen an einen fachkundigen Verwandten oder einen sehr guten Freund wenden. Das muss dann allerdings eine absolut vertrauenswürdige Person sein. Und die Ratschläge, die die Person gibt, die sollten auch so ungefähr mit dem übereinstimmen, was die Stiftung Warentest und die Verbraucherzentrale und eben auch der Hartmut Walz in dem Buch einem erklären. Wenn das sehr stark davon abweicht, dann sollte man da eher ja, auch Abstand von dem Rat der Person nehmen. Und ich glaube, das sollte dann auch eine Person sein, die erwiesenermaßen Fachkenntnis besitzt, also die zum Beispiel in der Vermögensberatung arbeitet oder die auch zum Beispiel Finanzökonomie studiert hat. Und wer das nicht hat, wer so eine Person in seinem Umfeld nicht hat, der kann sich als zweite Option an einen Honorarberater wenden. Hier ist allerdings wichtig, dass man sich an einen sogenannten Honorar-Finanzanlagenberater oder an einen Honorar-Anlagenberater wendet. Der Begriff Honorarberater ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Ob jemand ein Honoraranlageberater ist oder ein Honorarfinanzanlagenberater, das kann man im Impressum des jeweiligen Finanzberaters kontrollieren beziehungsweise über diverse Register der BaFin und der IHK im Internet. Solche echten Honorarberater gibt es bloß wenige hundert in Deutschland. Der Vorteil dieser Honorarberater ist, dass die keine Provision annehmen, der Anbieter der Finanzprodukte, die sie empfehlen. Also ich habe ja bereits zuvor erwähnt, dass die normalen Bankberater und Vermittler ja den Ausgabeaufschlag als Provision erhalten. Und diese Bankberater und Vermittler haben deshalb keinen Anreiz, wirklich die Produkte zu empfehlen, die für sie als Anleger am besten sind. Und deshalb besteht hier dann die Gefahr, dass sie teure, nachteilige Produkte empfohlen bekommen. Und deswegen sollten Sie sich dann an so einen Honorar-Finanzanlagenberater oder einen Honorar-Anlageberater wenden. Dem ist es gesetzlich verboten, Provisionen anzunehmen. Der darf von Ihnen nur ein Honorar annehmen, das sich üblicherweise pro Stunde berechnet. Das liegt dann üblicherweise zwischen 150 und 250 Euro pro Stunde, je nach Erfahrung des Honoraranlageberaters. Eine Liste mit echten Honorarberatern findet man auf der Seite des Finanzprofessors Hartmut Walz. Link dazu werde ich auch in der Beschreibung anfügen. Am besten ist aus meiner Sicht ein Berater, der über langjährige Erfahrung im Finanzbereich verfügt, der auch über eine Ausbildung in dem Bereich verfügt, über eine Qualifikation, also der zumindest zum Beispiel mal eine Ausbildung bei einer Bank gemacht hat als Bankkaufmann. Besser noch wäre zum Beispiel ein Finanzfachwirt oder ein Studium in Finanzökonomie. Und ja, ich glaube, dass man am besten auch mehrere echte Honorarberater anschreiben sollte und mit denen dann auch alle Gespräche führen sollte und denen auch ähnliche Fragen stellen sollte und dann auch den auswählen sollte, bei dem man das beste Gefühl hat und der einem auch die besten Antworten gegeben hat, die am besten verständlich waren. Falls euch hier ein ausführlicheres Video interessieren würde, wie man einen Finanzberater richtig auswählt, dann schreibt mir das gerne auf YouTube und ich werde dann ein Video vielleicht auch dazu dann mal veröffentlichen, wenn hier sehr viel Rückmeldung kommt. Ein guter Honorarberater ist auch sein Geld wert. Da kann man auf lange Sicht sehr hohe Kosten einsparen, die einem bei einer Provisionsberatung anfallen würden, durch diese höheren Fondskosten und auch durch die Provisionen, die dort eben anfallen. Eine weitere Option, falls der Honorarberater zu teuer ist, ist, dass man zur Verbraucherzentrale geht. Dort, glaube ich, zahlt man vielleicht 60 Euro pro Stunde oder ein wenig mehr. Und die Beratung wird wahrscheinlich auch gut sein und interessensfrei. Allerdings könnte es sein, dass man dort dann länger warten muss, bis man drankommt, weil eine Warteliste besteht mit anderen Verbrauchern, die eben auch die Beratung wünschen bei der Verbraucherzentrale. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Wenn es weitere Gründe gibt, die euch von der Geldanlage abhalten, als Anfänger oder auch als fortgeschrittener Anleger, oder falls ihr auch Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info@buyandhold-podcast.de. Schaut auch gerne in die alten Folgen dieses Podcasts rein. In Folge 3 habe ich erklärt, warum sich Wohnimmobilien als Geldanlage nicht eignen. In Folge 5 habe ich erklärt, warum aktive Fonds schlechter laufen als ETFs und warum sich ein Investment in aktive Fonds nicht lohnt. Und in Folge 32 dieses Podcasts habe ich die Frage beantwortet, ob man jetzt besser nicht investieren sollte in Aktien, aufgrund der Allzeithochs derzeit bei vielen Indizes und auch aufgrund der wirtschaftlich angespannten Situation Deutschlands. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Zum Schluss noch ein kurzer, aber wichtiger Hinweis. Dieser Podcast erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Er dient ausschließlich der Information und Unterhaltung. Der Host übernimmt keine Haftung für Anlageentscheidungen, die er aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trifft. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Mehr Informationen dazu findet ihr in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.